Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther einen schönen guten Morgen. Alles Gute zum Geburtstag. Wem darf man gratulieren? Dem ältesten Nationalpark Deutschlands, der ist nämlich 50 geworden, der Bayerische Wald. Was dieser Wald mit Religion zu tun hat, mit Volksglauben, mit Zauber und mit Zwergen, das hören Sie in rund 15 Minuten. Vorher schauen wir hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft auf den US-Wahlkampf, genauer auf die Evangelikalen. Die sind ja meist für Trump, manche von ihnen wollen ihn aber auch zum Teufel jagen. Noch 5 Tage, dann wird in den USA gewählt. Eine wichtige Wählerbasis für den amtierenden Präsidenten Donald Trump, das sind evangelikale Christinnen und Christen, vor allem weiße Evangelikale. Die Zustimmungswerte für Trump in diesem Milieu sind nach wie vor hoch, aber gerade unter jungen Evangelikalen schwindet die Zustimmung. Katja Ritterbusch mit einem differenzierten Blick auf das evangelikale Christentum in den USA kurz vor der Wahl.
Mr. President, the days of using our faith for your benefit are over.
Die Tage seien gezählt, an denen Präsident Donald Trump ihren Glauben für seinen politischen Gewinn nutzen könne. Ein Ausschnitt aus einem Wahlkampfspot, den die amerikanische Lobbygruppe Not Our Faith, nicht unser Glaube, kurz vor den Präsidentschaftswahlen über digitale Kanäle verbreitet.
Christians don't need Trump to save them.
Not Our Faith ist einer von mehreren Zusammenschlüssen amerikanischer Christen, die sich gegen Trump und für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden positionieren. Darunter sind zahlreiche weiße evangelikale Christen, auch ehemalige Trump-Anhänger. Eine von ihnen ist Jerusha Dufort, die Enkelin des 2018 verstorbenen legendären Fernsehpredigers Billy Graham. Sie habe nicht weiter schweigen können, sagte Dufort in einem Videoblog. Sie erwarte nicht, dass ein US-Präsident ein evangelikaler Christ sei. Sie halte es dagegen für viel gefährlicher, wie ihr Glaube durch Trump repräsentiert werde. Aus ihrer Sicht in einer verfälschten Weise. Noch 2016 hatten weiße Evangelikale mit 81% für Trump gestimmt. Muss der Präsident nun um die Unterstützung seiner loyalsten Wähler bangen? Wohl kaum, meint David Gushy. Er ist Theologe und Religionswissenschaftler an der Mercer University in Atlanta. Er identifizierte sich selbst lange als progressiver Evangelikaler.
The biggest misunderstanding about the evangelicals, quote unquote, is
allerdings sei es ein riesiges Missverständnis anzunehmen, dass es sich bei den Evangelikalen um eine kohärente Gruppe handle, sagt Gushy. Evangelikal, das sei eine künstliche Identität, ein begrifflicher Schirm, unter dem sich verschiedene christliche Glaubensgemeinschaften zusammenfanden, von Calvinisten und Baptisten bis hin zu Pfingstlern. Es gibt viele schwarze evangelikale Kirchen, die politisch progressiv, aber sozial eher konservativ sind. Es gibt linksliberale weiße Evangelikale, wie den früheren US-Präsidenten Jimmy Carter. Und es gibt eine wachsende Zahl moderater, multiethnischer evangelikaler Kirchengemeinden. Wie die First Baptist Church of Decatur in Atlanta, die vor kurzem gemeinsam mit Rabbinern, Imamen und Hindu-Priestern mit Kirchen und Handglocken der rund 230.000 Menschen gedachte, die in den USA bislang an Covid-19 gestorben sind. Und doch seien es weiße, konservative Evangelikale, die das öffentliche Bild dieser Glaubensgemeinschaft in den USA prägten, sagt Gushy, und die sich über die vergangenen Jahrzehnte immer stärker mit der Republikanischen Partei verbündet hätten.
That marriage is now a fusion. I call it an identity fusion. White evangelicals, on the whole, as long as they're going to identify as evangelical, are in a subculture that could hardly imagine voting for anybody other than a Republican at any level.
Diese Verbindung ist mittlerweile eine Identitätsfusion. Die meisten weißen Evangelikalen wählen heute aus Prinzip republikanisch. Und selbst wenn sie einen Kandidaten nicht mögen, so wie in der Vergangenheit John McCain oder Mitt Romney, weil er Mormone ist, dann rümpfen sie die Nase und wählen ihn trotzdem. Und ich finde, das ist zutiefst ungesund.
Einer aktuellen Gallup-Umfrage zufolge wollen 78% der weißen Evangelikalen am 3. November für Trump stimmen. Gerade einmal 3% weniger als 2016. Gashi findet das nicht überraschend. Schließlich habe Trump politisch in ihrem Sinne geliefert. Zum Beispiel 3 konservative Richter für den Supreme Court sowie zahlreiche Bundesrichter, die das liberale Abtreibungsrecht kippen könnten. Außerdem stehe Trump für die Ideologie eines weißen christlichen Nationalismus und gegen die vermeintliche Bedrohung durch Immigranten, Kommunisten, Atheisten. Trumps wenig gottesfürchtiger Charakter stört seine evangelikalen Anhänger dabei offenbar kaum. Gashi sagt, ganz im Gegenteil.
There are aspects of Trump's actual character and personality that some fundamentalists and evangelicals actually find appealing.
Es gibt Elemente in Trumps Persönlichkeit, die einige Evangelikale besonders attraktiv finden. Dieses großspurige, grelle, autoritäre, protzig männliche Gehabe. Vor allem Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, die Reichtum als Zeichen für die Gunst Gottes sehen, fühlen sich von Trumps Charakter angezogen. In diesem Sinne stellt Trump keine Verletzung evangelikaler Visionen und Werte dar, sondern deren Erfüllung.
And in that sense, Trump is not a violation of the vision or values, he's a fulfillment of it.
Zugleich schrecke die politisch immer radikalere Gruppe der weißen konservativen Evangelikalen Mitglieder anderer evangelikaler Glaubensgemeinschaften ab, sagt Gashi, vor allem jüngere evangelikale Christen. 25 Millionen Amerikaner, die in evangelikalen Familien aufwuchsen, haben mittlerweile ihre evangelikalen Wurzeln gekappt, sagt das Pew-Institut. Eine der Geflüchteten ist Amy Hayes. Hayes ist 32. Sie kommt aus Atlanta und studiert Theologie im zweiten Jahr. Sie gehörte lange einer Pfingstkirche an, die sie als erzkonservativ beschreibt.
My whole world was my church. It's where I went to school, my neighbors went to that church. I literally did not know anyone who didn't go to that church. I grew up Pentecostal and Assemblies of God, which is more the charismatic realm of Christianity.
Meine ganze Welt war die Kirche. Dort bin ich zur Schule gegangen. Meine Nachbarn gingen in diese Kirche. Meine Freunde gingen in diese Kirche. Ich kannte nichts außer dieser Kirche. Heute weiß ich, es war eine Kirche, die ihre Mitglieder spirituell und emotional kontrolliert hat.
Manipulated our faith against the congregants in a very shaming way, in a really controlling way.
Sie, ihre ältere Schwester und ihre Eltern haben die Kirche mittlerweile verlassen. Aber viele ihrer entfernteren Verwandten und auch einige ihrer Freunde gehören weiterhin dieser Gemeinde an.
They're not just evil caricatures. They are people who at least at some point in their lives were trying to genuinely follow God, and they have been misled and manipulated by a church seeking power.
Und diese Leute sind nicht nur böse Karikaturen. Viele sind ehrlich und ernsthaft darum bemüht, den Geboten Gottes zu folgen. Sie sind gefangen in einer religiösen Variante des Stockholm-Syndroms. Ich war selbst in dieser Situation und ich verstehe, was die enge Bindung an eine Glaubensgemeinschaft mit einem macht.
Faith background. I understand the connection to community that people have because of their faith.
Ihr Glaube sei ihr wichtig, sagt Hayes, noch immer. Aber einer Konfession oder Kirche fühlt sie sich heute nicht mehr zugehörig. Sie würde sich am ehesten als Postevangelikale bezeichnen, auf der Suche nach Spiritualität.
My mother expressed to me a concern.
Ihre Mutter fürchte manchmal, dass sie während ihres Studiums zur Atheistin werde. Eine Sorge, die nicht ganz unberechtigt sei, sagt Hayes, lacht hinter ihrer lindgrünen Stoffmaske und zuckt mit den Schultern.
I said, well, that's not an unreasonable concern. That does happen to people.
Amy Hayes gehört zu dem rasant wachsenden Heer der Amerikaner, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen. Das sind mittlerweile mehr als ein Viertel der erwachsenen US-Bürger, laut einer Pew-Umfrage von 2019. Auch Grayson Hester ist ein Exilevangelikaler. Doch anders als Amy Hayes fühlt er sich noch immer der Glaubensgemeinschaft verbunden, in der er aufwuchs.
Certainly Christian. I still identify as Christian. Queer Christian, I would say, is an important affix to it.
Ich identifiziere mich als Christ, als queerer Christ und als Baptist, aber mit Einschränkungen.
I call myself a butt Baptist because when I say Baptist, I always have to say but. I'm not like that kind of Baptist.
Ich mag einige Prinzipien der Baptisten. Die strikte Trennung von Kirche und Staat oder die Unabhängigkeit der lokalen Kirchengemeinde. Und ich halte die Bibel sehr hoch, nicht als absolute und alleinige Richtschnur, aber als Autorität. Einige Elemente meines Glaubens sind klassisch evangelikal, aber mit der politischen Bedeutung, die der Begriff angenommen hat, identifiziere ich mich in keiner Weise.
But at the same time, that term has become so politicized that in no way I identify with.
Hester, 25, stammt aus einer Kleinstadt in Tennessee im konservativen Bibelgürtel der USA. Sein Vater war College-Professor. Die Familie besuchte eine progressive Baptistenkirche. Er sei in einer geschützten kulturellen Blase aufgewachsen, sagt er, aber umgeben von eingefleischten Evangelikalen. Wir treffen uns an einem sonnigen Oktobertag auf dem Campus der Mercer-Universität, wo Hester kurz vor seinem Masterabschluss in Theologie steht. Was er danach machen will, weiß er noch nicht genau. Pandemie und Politik machten es schwer zu planen. Mit weißen evangelikalen Christen verbinde ihn heute kaum noch etwas, sagt er. Aber manchmal gäbe es halt Situationen, in denen eine Begegnung unvermeidlich sei.
Thanksgiving is a catch-all word for just family strife. So there are members of my extended family who are likely still supporting Trump, who, you know, believe in what is known as young earth creationism, which is.
Beim Thanksgiving-Dinner zum Beispiel, Ende November. Einige Mitglieder meiner entfernten Verwandtschaft sind konservative Evangelikale. Wir haben gelernt, bestimmte Themen zu vermeiden, sei es Trump oder die Schöpfungsgeschichte. Und ich rede mir innerlich dann immer selbst zu, wie ein Mantra, darüber sprechen wir nicht.
Über geflüchtete Evangelikale wie Grayson Hester und Amy Hayes geht es auch in David Gushys neuem Buch After Evangelicalism. Eine Prognose für die Wahlen am 3. November mag der Theologe nicht abgeben. Doch selbst wenn der Demokrat Joe Biden die Wahlen klar für sich entscheiden sollte und wenn sich die Absetzbewegung aus dem evangelikalen Lager weiter fortsetze, die Subkultur der weißen konservativen Evangelikalen werde so schnell nicht verschwinden.
There's still a lot of them, and they're highly motivated voters, they're highly motivated activists.
Es gibt noch immer viele von ihnen und sie sind hoch motiviert. Die meisten weißen konservativen Evangelikalen sind mittlerweile komplett vom Geist des Trumpismus durchsetzt, von Gemeinheit und Bösartigkeit. Das wird noch lange nach Trump zu spüren sein und es wird dauern, die politische und religiöse Kultur in den USA zu entgiften.
Trump makes people worse. Trump has made evangelicalism worse. Some of the nastiness that you see in Trumpland is thoroughly in evangelicalism now, and it's going to take a while to detox.
Evangelikale Christinnen und Christen in den USA und die Präsidentschaftswahl. Das war ein Beitrag von Katja Ridderbusch. Sie finden ihn in wenigen Minuten auch in der DLF Audiothek App und bereits jetzt zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de. Wo Bäume sind, da wird oft auch gebetet. Das gilt für alte Eichen genauso wie für junge Weihnachtstannen. Und das gilt auch für den Bayerischen Wald, den ältesten Nationalpark Deutschlands. Im Oktober 1970 ist er eingeweiht worden. Er ist also gerade 50 Jahre alt geworden. In diesem Wald, da geht es nicht immer nur gut katholisch zu, sondern auch nicht-christliche Bräuche, die haben sich da lange gehalten. Alfred Schmitz über Pfarrer, Freisketten und Schratzellöcher.
Die Grenzen zwischen Religion, Volksglaube und Aberglaube sind da durchaus fließend.
Sagt Museumsleiter Christian Binder über die spirituelle Ausrichtung der Menschen im Bayerischen Wald. Um mehr über die Lebensumstände einer typischen Waldbauernfamilie zu erfahren, führt Christian Binder zu einer großen Schwarz-Weiß-Fotografie. Die historische Aufnahme, etwa um das Jahr 1900 entstanden, zeigt eine typische Waldbauernfamilie. Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder aus verschiedenen Generationen. Nebeneinander aufgereiht haben sie sich damals vor ihrem Hof ablichten lassen. An der Holzfassade hinter ihnen hängt ein großes Kruzifix, Sinnbild für ihre Frömmigkeit. Per Knopfdruck kann man die Biografien und Lebensentwürfe der einzelnen Familienmitglieder per Audio abrufen.
Als ältester Sohn werde ich später, wenn ich geheiratet habe, den Hof übernehmen.
Vom ältesten Sohn erfährt man bei dieser akustischen Zeitreise, dass er, der Familientradition folgend, einmal den elterlichen Hof übernehmen wird. Die Eltern werden sich dann in ein kleineres Gebäude zurückziehen und erhalten ein Stückchen Land, um Obst und Gemüse anzubauen. Um alle Kinder zu ernähren, wirft der Forstbetrieb zu wenig ab. Daher bleibt für die beiden Töchter nur die Hoffnung auf eine gute Heirat. Der zweitälteste Sohn hingegen sieht seine Zukunft in der Kirche.
In der Schule bin ich der Beste. Sowohl der Lehrer wie auch der Pfarrer haben ein gutes Wort für mich eingelegt. Jetzt kann ich nächstes Schuljahr ans Priesterseminar nach Passau gehen. Wenn ich später Pfarrer werde, kostet uns das Studieren nichts. Sonst könnten wir uns das nicht leisten.
Eine Kirchenkarriere war im 18. und 19. Jahrhundert für viele junge Männer aus einfachen Familien eine Perspektive, die sie sonst in der wirtschaftlich schwachen Region nicht gehabt hätten. Das Priesterseminar in der Bischofsstadt Passau, damals wie heute das religiöse Zentrum der überwiegend katholisch geprägten Bevölkerung des Bayerischen Waldes, bot dazu die Chance. Ihre enge Verbundenheit mit der Natur, ihre starke Beziehung zur katholischen Kirche als religiöse Instanz, das karge und einfache Leben auf ihren weit abgelegenen Höfen und in kleinen Dorfgemeinschaften, all dies hatte großen Einfluss auf das Glaubensbild der Menschen im Bayerischen Wald, das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein von einer tief empfundenen Frömmigkeit, aber auch von heidnischem Brauchtum geprägt war.
Hier haben wir ein Beispiel, eine Freiskette. Das ist ein Amulett. Formell ist diese Freiskette angelehnt natürlich an einen Rosenkranz. Allerdings sind die einzelnen Perlen, in dem Fall keine Glas- oder Holzperlen, sondern Tierknöchelchen, Tierpfoten, Fellstückchen, Kugeln, Nägel, größere Knochen mit einem Pentagramm eingemalt, eine Münze ist mit dabei.
Weil sich gut katholische Bayern aber nicht nur ausschließlich auf magische Hexenkräfte verlassen wollten, wurden neben den heidnischen Elementen auch christliche Symbole an die Freisketten gehängt, etwa kleine Kreuze. Das Wort Freisen ist eine historische Bezeichnung für gefährliche und lebensbedrohende Krampf- und Epilepsieanfälle. Davor sollte die Kette schützen. Sie kam aber auch als Universalhilfsmittel gegen alle anderen Arten von Schmerzen und Krankheiten zum Einsatz. Für den Volkskundler und Archäologen Christian Binder ein Brauch, den er im 18., spätestens im 19. Jahrhundert für eigentlich ausgestorben hielt.
Ich hatte letzte Führung und da hat mir eine der Damen erzählt, dass die Schwester ihres Mannes im Kindesalter gestorben ist, weil ihre Mama das Kind nicht ins Krankenhaus gebracht hat, sondern ihr so eine Freiskette umgehängt hat, in der Hoffnung, dass sie geheilt wird. Also bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden solche Amulette verwendet. Fand ich völlig irre.
In einer weiteren Vitrine präsentiert das Museum Fotos von merkwürdigen Erdlöchern und Höhlensystemen, die man im Bayerischen Wald entdeckt hat. Nach überliefertem Volksglauben wurden diese unterirdischen Gänge von Zwergen angelegt, auf bayerisch Schratzel. Schratzellöcher nennt man diese Gruben daher auch in Bayern. Im Hochdeutschen werden sie als Erdställe bezeichnet.
Die sind bis zu 100 Meter lang, zum Teil sehr eng. Man weiß nicht, für was sie da sind. Es scheidet aus Versteck, es ist leicht auszuräuchern. Es scheidet auch aus Vorratskammer, weil sie meistens zu feucht sind. Es gibt einen Hinweis bei den Passauer Bischöfen, die im 12. und 13. Jahrhundert war einer unterwegs, um in seiner Diözese, in seinem Bistum gegen den Erdkult vorzugehen. Und das könnte ein Hinweis sein, dass das damit zusammenhängt.
Weil die entdeckten Erdställe keine Gebrauchs- oder Kultgegenstände enthielten, von denen man auf ihre Nutzung schließen könnte, stellen sie die Wissenschaft vor ein großes Rätsel. Eine These besagt, allen Einwänden von Christian Binder zum Trotz, die Gangsysteme, die im gesamten Voralpenland verbreitet waren und im Hochmittelalter entstanden sind, wurden vielleicht doch bei drohender Gefahr als Schutz- und Versteckräume genutzt. Eine andere These sieht in ihnen Totenkultstätten, symbolische Leergräber, die für die Seelen von Verstorbenen gedacht waren, deren eigentliche Gräber man zurücklassen musste, wenn man in ein anderes Dorf zog. Ein Heimatforscher aus dem oberbayerischen Markt Indersdorf sieht in den unterirdischen Kammern eine Art Warteraum, in denen die Seelen von Verstorbenen die Zeit bis zum jüngsten Gericht und einer damit eventuell verbundenen Auferstehung verbringen sollten. Ein besonderer Totenkult, der sich bis heute im Bayerischen Wald erhalten hat, sind die sogenannten Totenbretter. Auf ihnen wurden die Toten zu Hause aufgebahrt, um von ihnen Abschied nehmen zu können. Auf dem Totenbrett wurden die Leichname dann aber auch zu Grabe getragen. Ein Brauch, der aus einer Zeit stammt, als es noch nicht üblich war, die Toten in teuren Särgen zu beerdigen. Nach der Begräbniszeremonie wurden diese Totenbretter mit dem Namen der Verstorbenen versehen, mit Verzierungen bemalt und als Erinnerung an Straßen und Wegen aufgestellt.
Man hat gesagt, solange dieses Brett steht und nicht vermodert, muss der Verstorbene in Fegefeuer leiden.
Daher wählte man für diese Art des Gedenkens überwiegend Stellen, an denen die Bretter Wind, Wetter und Regen besonders stark ausgesetzt waren, damit sie schnell verrotteten und die verstorbenen Angehörigen möglichst bald von ihren Höllenqualen erlöst würden. Vor einigen Jahren hat man diesen Brauch, der bis ins 19. Jahrhundert hinein weit verbreitet war, im Bayerischen Wald wiederentdeckt. Bunt bemalte und reichlich verzierte Totenbretter sieht man daher nicht mehr nur im Museum, sondern auch wieder unter freiem Himmel. Dass sie schnell verfaulen, will man heute allerdings im Gegensatz zu früher vermeiden.
Die werden zum Teil lackiert, im Winter werden sie mit Plastiktüten verhüllt, dass sie jahrelang stehen bleiben. Jetzt könnte man auch interpretieren, man will, dass die möglichst lange im Fegefeuer leiden, aber ich glaube, man will einfach das Gedenken möglichst lange halten.
So ändert sich das Brauchtum im Bayerischen Wald. Verrotteten die Totenbretter früher schnell und heute langsam. Dort treffen sich Katholizismus und Volksglaube. Das war ein Beitrag von Alfred Schmitz. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk den Marktplatz. Da geht es heute um die richtige Babynahrung. Bei Fragen dazu können Sie gerne anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag. Redakteur war Andreas Mein. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Wir danken für Ihr Interesse. Einen schönen Tag.